RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 19. März 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseshow, Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt und das Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Pujastuti, Sekar, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Ad-Hoc-Ausschuss der IORA Concord. Yusuf Kalla erhielt einen Ehrentitel von dem Volkstamm Tual. Die Hinrichtung der Todesstrafe gegenüber den Gefangenen der Drogenfälle wird fortgesetzt. Indonesien wird Gastgeber des ASEM-Verkehrsministertreffens im Jahre 2017. Provinz Lampung schlug vor, Sel Krakatau kann im Jahre 2017 veranstaltet werden. Australien bietet indonesischen Arbeitern 36.000 freie Stellen an. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das erste Treffen von dem Ad-Hoc-Ausschuss für die Assoziation der Indischen Ozeananrainer oder IORA fand bereits am 16. und 17. März 2016 in Bali statt. 21 Mitgliedsländer der IORA nahmen daran teil. Eines der IORA-Mitgliedsländer Uncuar Thailand kam aber nicht zu dem Treffen in Bali, die dazu diente, die Übereinstimmung genannt IORA Concord zu erörtern. Die thailändische Regierung betonte aber, dass Thailand den Aufstellungsprozess der IORA Concord unterstützt und an den nächsten Treffen teilnehmen wird. Der Sprecher des Indonesischen Außenministeriums, Armanata Kristiawan Nasir, erklärte am Donnerstag in Jakarta, dass der Ad-Hoc-Ausschuss die Referenzen erörtert und die Aufgaben sowie die Befugnisse von dem Sonderkomitee bestimmt habe, das im Oktober 2015 gegründet wurde. Das Treffen diente dazu, in Bezug auf die Gründung der IORA Concord in Padang letztes Jahres, weitere Maßnahmen zu treffen. Es war das erste Treffen von dem Ad-Hoc-Ausschuss. Der Ausschuss erörterte die Referenzen in Bezug auf die Gründung dieses Komitees. Außerdem bestimmten sie die Aufgaben und die Befugnisse des Komitees. Anschließend wird der Ausschuss den Anfangsentwurf von IORA Concord aufstellen. Armanata Nasir erklärte weiter, dass IORA Concord ein Vertrag sei, um die regionale Zusammenarbeit zwischen den Ländern in der Nähe des Indischen Ozeans zu verstärken. Durch IORA Concord versuchen diese Länder auch, die Fragen wie illegalen Fischfang, Menschenhandel, Drogenschmuggel, illegale Immigranten und Piraterie zu bewältigen. Planmäßig werden die Staatsoberhäupter der IORA-Länder bei der ersten IORA-Gipfelkonferenz im März 2017 in Indonesien die Übereinstimmung IORA-Concord ratifizieren. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla erhielt am Freitag einen Ehrentitel von dem Volkstamm K. auf der Insel Tual, den Südostmolukken. Sechzehn Könige auf der Insel Tual übergab ihm auch ein Armband als Symbol von diesem Ehrentitel. Vizepräsident Yusuf Kalla bedankte sich für den Ehrentitel. Gleichzeitig mit der Auszeichnung des Ehrentitels weihte Yusuf Kalla auch auf der Insel Tual die staatliche Fischereipolytechnik ein. Yusuf Kalla zufolge seien die Molukken sehr reich an Naturressourcen. Wir sollten deshalb die Technologie beherrschen und die Menschenressourcen befähigen, damit wir die Naturressourcen gut bewirtschaften können, so sagte Yusuf Kalla bei der Einweihung der Polytechnik. Während seines Dienstbesuchs auf den Molukken vom 16. bis 18. März 2016 besuchte Yusuf Kalla auch zwei andere staatliche Fischereischulen, und zwar die Fischereioberschule in Ambon und die Fischereihochschule Hatta Syahrir Banda Neira. Der Dienstbesuch auf den Molukken diente dazu, die maritime Infrastruktur zu besichtigen und die Entwicklung des Fischereisektors zu sehen. Der Indonesia Generalstaatsanwalt H.M. Prasetyo erklärte am Freitag in Jakarta vor der Presse, dass die nächste Hinrichtung der Todesstrafe gegenüber den Gefangenen der Drogenfälle nur auf die richtige Zeit noch warte. Generalstaatsanwalt H.M. Prasetyo betonte auch, dass er niemals aussagte, dass die Hinrichtung der Todesstrafe nicht fortgesetzt werde. Es habe auch mit den ausländischen Seiten nichts zu tun, wenn die nächste Hinrichtung der Todesstrafe bis jetzt noch nicht durchgeführt werden könne, sagte er weiter. Während des Jahres 2015 hat die indonesische Generalstaatsanwaltschaft 14 Gefangenen zum Tode hingerichtet. Die erste Stufe der Hinrichtung der Todesstrafe gegenüber 6 Gefangenen fand am 18. Januar 2015 in Boyolali, Zentraljava statt. Die zweite war am 29. April 2015 auf der Gefängnisinsel Nusa Kambangan. Dort wurden 8 Gefangenen der Drogenfälle zum Tode hingerichtet. Indonesien wurde als Gastgeber des vierten Verkehrsministertreffens der Asiatisch-Europäischen Länder, ASEM, im Jahre 2017 offiziellen Weise gewählt. Der Sonderstab des indonesischen Verkehrsministers Dewa Made Sastrawan erklärte am Freitag, dass die Entscheidung bei dem Treffen der hochrangigen Stadtbeamten der ASEM-Länder festgesetzt wurde, das am 16. und 17. März in Riga, Lettland stattfand. Die Leiterin der indonesischen Delegation bei dem Treffen in Lettland, Eli Asinaga, freute sich über diese Entscheidung. Das Asiatisch-Europäische Treffen ASEM ist ein Gesprächsforum, das in Bangkok, Thailand im Jahre 1996 gegründet wurde. Jetzt hat ASEM 53 Mitgliedsländer. Es besteht aus 10 ASEAN-Ländern, 28 der Europäischen Union-Länder, Australien, Indien, Japan und die Europäische Kommission. Die Provinzregierung von Lampung auf Sumatra verkündete das indonesische Segelturnier, das SEIL Krakatau 2017 heißt. SEIL Indonesien ist ein jährliches Segelturnier, das 7-mal in Indonesien veranstaltet wurde. Die Provinzregierung von Lampung hofft, dass die Veranstaltung von SEIL Indonesia des Jahres 2017 in Lampung stattfinden kann. Die Provinzregierung von Lampung hat sogar den Namen dieses Segelturniers Uncuar SEIL Krakatau 2017 vorgeschlagen. Die Leiterin des Tourismusamtes der Provinz Lampung, Hoiria Pandarita, erklärte, dass man den Namen SEIL Krakatau wähle, da die UN Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur UNESCO seit Dezember 1991 Krakatau als die Welterbe festgesetzt habe. Hoiria hofft, dass diese Veranstaltung die Ausnutzung des Meerespotenzials und der seeischen Schönheit nachhaltigen Weise optimalisieren, sowie den Tourismussektor fördern und die Wirtschaftslage der Bürger von Lampung verbessern könne. Der indonesische Handelsminister Thomas Trikasih Lembong traf sich am Donnerstag in Melbourne, Australien, mit dem australischen Investor Steve Chiobo. Minister Lembong erklärte am Freitag in Jakarta der Indonesian Nachrichtenagentur Antara, dass Australien 36.000 freie Stellen im Tourismus- und Hotelbereich for the Indonesian Arbeiter zur Verfügung stelle. Minister Lembong sagte, dass die freie Stelle in Australien so viel sei, da die Abwertung der chinesischen Währung Yuan die australische Währung 30% geschwächt habe. Der Tourismussektor in Australien mangele an Arbeitskräften. Wegen der nahen geografischen Lage interessiert sich Steve Chiobo dafür, die indonesischen Arbeitskräfte anzustellen. Außerdem sind die freien Stellen nur die Saisonsarbeit, die 3 bis 4 Monate dauern. Minister Lembong hofft, dass die indonesischen Arbeiter, die in Australien angestellt werden, einen der Fälle werden, die die Beziehungen zwischen Indonesien und Australien verstärken. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit dem Leitartikel der Zeitung Kompas. Kompas schrieb, vielen Dank, Pravin Debbie. Das indonesische Gemisch-Doppelpaar Pravin Jordan und Debbie Susanto waren bei der Badminton-Weltmeisterschaft All England 2016 keine gesetzten Spieler. Dort machten sie sogar die Überraschung, als sie bei der Badminton-Weltmeisterschaft All England Sieger im Gemischdoppelspiel geworden sind. Das Paar Pravin Debbie gab der Indonesian Sportwelt positive Energie. Sie erwecken den Optimismus des indonesischen Volkes. In der Mitte der Unsicherheit über die Auflösung des Indonesian Fußballverbandes PSSI bringt der Sieg von Pravin Debbie eine Hoffnung und einen Optimismus für das indonesische Volk. Dank ihrer harten Arbeit kann Indonesien eine internationale Sportleistung wiedermachen. Im Finale besiegten Pravin Debbie das Gemischdoppelpaar aus Dänemark Joachim Fischer-Nielsen, Christina Pedersen mit 21:12, 21:17. Pravin Debbie haben guten Ruf Indonesiens gerettet. Es war ihr erster Sieg bei dem All England. Dank der Disziplin und harter Arbeit könnten sie die beste Leistung erreichen. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Tempo. Tempo schrieb, ablehnen die Beschränkung der unabhängigen Kandidaten. Die Abgeordneten überarbeiten das Wahlgesetz Nummer 8 von 2015 über die unabhängigen Kandidaten bei den Gouverneur-, Bürgermeister- und Bezirksleiterwahlen. Der Grund dafür ist die Verstärkung der Demokratie. Durch die Überarbeitung stellen die Abgeordneten schwerere Bedingungen für die unabhängigen Kandidaten bei den Gouverneur-, Bürgermeister- und Bezirksleiterwahlen. Die Überarbeitung zeigt eigentlich die Panik der politischen Eliten. Die Politiker bringen die Ausflüchte vor, dass die Überarbeitung dazu dient, die Bedingungen für die unabhängigen Kandidaten und für die Kandidaten, die von den Parteien vorgeschlagen werden, gleich zu machen. Wenn man die Bedingungen für die unabhängigen Kandidaten schwerer macht, wird es dann weniger unabhängigen Kandidaten geben. Tempo zufolge ist es unlogisch, wenn man die Bedingungen für die unabhängigen Kandidaten und für die Kandidaten aus den Parteien gleich macht. Die Parteien haben die Organisationsstruktur von den Dörfern bis zu den Stadtzentren. Der Staat gibt sogar den Parteien den Fonds. Die unabhängigen Kandidaten zeigt die Beteiligung von den Wählern, deren Meinungen und Verlangen von den Parteien nicht aufgenommen werden können. Die Regierung sollte entschiedene Maßnahmen treffen, um vor den Aktionen der Abgeordneten zu stehen. Präsident Joko Widodo hat es gewarnt, dass die Überarbeitung eines Gesetzes nicht nur zugunsten des kurzfristigen Interesses durchgeführt wird. Wir beenden die Presseschau mit dem Leitartikel von Media Indonesia. Media Indonesia schrieb, wünschen ein ideales Transportmittel. Eines der ungelösten Probleme im Öffentlichkeitsbereich ist der öffentliche Transport. das Vorhandensein von anwendungsbasierten öffentlichen Transportmitteln könnte zu den komplizierten Problemen der indonesischen öffentlichen Verkehrsmitteln hinzufügen. Stattdessen ist eine Lösung des Seins auch eine Polemik geworden. Auf der einen Seite hat die Öffentliche positiv auf die anwendungsbasierten öffentlichen Verkehr reagiert, die für zugegebenermaßen den Kunden billigere Transportkosten anbietet. Aber auf der anderen Seite, die Betreiber von herkömmlichen Transport sind dagegen. Man muss so schnell wie möglich nach einem Kompromiss suchen, der die Vorteile für die Bürger bringen kann. Das Vorhandensein von anwendungsbasierten Transport hat die Steifigkeit des öffentlichen Verkehrs in diesem Land aufgebrochen. Uber Taxi, Grab, Auto und Gojek haben sich bewahrt, dass öffentliche Verkehrsmittel nicht immer teuer und schwer zugänglich sind. Durch den Einsatz von Technologie bringen sie günstigeren Preisen, die leicht erreicht werden, ohne die Sicherheit und den Komfort zu vernachlässigen. Mit allen Vorteilen ist es nur natürlich, wenn die Menschen an der Nutzung der Dienste von anwendungsbasierten Transport interessiert sind. Soweit Presseschau.
Liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Am 19. März 1915 wurde Pluto zum ersten Mal aufgenommen. Pluto ist ein Dreckplanet und das prominenteste Objekt des Kuiper-Gürtels. Er ist nach dem römischen Gott der Unterwelt benannt. Pluto ist um einiges kleiner als der Erdmond und bewegt sich auf einer elliptischen Bahn, die deutlicher als die der Planeten von der Form eines Kreises abweicht um die Sonne. Von seiner Entdeckung am 18. Februar 1930 bis zur Neudefinition des Begriffs Planet am 24. August 2006 durch die Internationale Astronomische Union IAU galt er als der neunte und am weitesten von der Sonne entfernte Planet unseres Sonnensystems. Ferner wurden nach Pluto die neu definierten Klassen der Plutoiden und der Plutinos benannt. Im Januar 2006 wurde mit New Horizons erstmals eine Raumsonde zu Pluto ausgesandt. Es ist geplant, die Sonde im Juli 2015 in 9600 Kilometer Entfernung an Pluto und in 27.000 Kilometer Entfernung an dessen Mond Charon vorbeifliegen zu lassen. Im Vergleich zu den Planeten ist die Umlaufbahn Plutos deutlich exzentrischer mit einer numerischen Exzentrizität von 0,2488. Dennoch weicht die Form von Plutos Umlaufbahn noch nicht stark von jener eines Kreises ab. Zum letzten Mal durchlief Pluto diesen Bereich, indem er der Sonne näher ist als die Neptunbahn vom 7. Februar 1979 bis zum 11. Februar 1999 dieses Gürtels gewesen sein. Am 19. März 1932 wurde die Sydney Harbour Brücke offiziell eröffnet. Die Spannweite der Brücke beträgt 503 Meter und der Bogenseite erhebt sich 134 Meter über den Meeresspiegel, wobei diese Höhe aufgrund der Expansion des Strahls an heißen Tagen um 18 cm steigen kann. Diese Brücke stellt die Hauptverbindung zwischen Sydneys Nord- und Südküste über den Hafen von Sydney dar. Mit ihrer Breite von 50 Metern ist sie die breiteste Brücke der Welt mit langer Spannweite und weicht darauf insgesamt 8 Straßenspuren, 2 Bahngleise, einen Fahrradweg und einen Fußweg. Auf der Brücke befindet sich der Bradfield Highway, welcher mit etwa 2,4 Kilometer einer der kürzesten Highways in Australien darstellt. Die Brücke wurde in 7 Jahren und 356 Tagen von 1924 bis 1932 gebaut. Durchschnittlich waren etwa 1400 Männer am Bau der Brücke beschäftigt. 16 verunglückten bei den Bauarbeiten tödlich. Bis zu ihrer Fertigstellung wurde sie jedoch von der Bayona Bridge in New York City, den USA, die ein Jahr vorher eröffnet wurde, 0,6 Meter übertroffen. Seit dem 1. Oktober 1998 ist es möglich, die Brücke beim sogenannten Bridge Climb zu besteigen. In Gruppen werden täglich viele Besucher auf die Bogen der Brücke geführt, der 1 Millionste am 14. April 2003. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema: Das Parlament ratifiziert das Gesetz über Verhinderung und Lösung der Finanzsystemkrise, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, die Plenarsitzung des indonesischen Parlaments hat am Donnerstag, den 17. März 2016, den Gesetzentwurf zum Gesetz der Verhinderung und der Lösung der Finanzsystemkrise ratifiziert. Das Gesetz kann eine Rechtsgrundlage werden, um vor Krise zu stehen, da die Krise den Finanzsektor, vor allem das nationale Bankwesen, bedroht. Das Gesetz besteht aus 8 Kapiteln und 55 Artikeln, die die Beobachtung und die Stabilität des Finanzsystems, die Lösung des Finanzsystemkrise und des systematischen Banksproblems im normalen und kritischen Zustand umfassen. Indonesien braucht 8 Jahre, um das Gesetzentwurf über Verhinderung und Lösung der Finanzsystemkrise zu ratifizieren, seit die Regierung dem Parlament den Gesetzentwurf zum ersten Mal im Jahr 2008 ausrichtete. Der indonesische Finanzminister Bambang Brojonegoro, der bei der Plenarsitzung des Parlaments anwesend war, brachte zum Ausdruck, dass dieses neue Gesetz eine Rechtsgrundlage für das Komitee der Finanzsystemstabilität KSSK werden solle, um die Stabilität des indonesischen Finanzsystems zu bewahren, damit das Finanzsystem effektiv und effizient ist und in der Lage ist, um vor Schwankungen aus dem In- und Ausland standzuhalten. Das Komitee der Finanzsystemstabilität KSSK besteht aus dem Finanzministerium, der Zentralbank, Bank Indonesia, der Einlagenversicherungsagentur und der Finanzdienstleistungsautorität OJK. Der Finanzminister Bambang Brojonegoro sagte dazu, das Gesetz orientiere sich auf die Verhinderung der Finanzkrise mit der Lösung des systematischen Banksproblems. Er sagte dazu weiter, die Verhinderung und die Lösung des systematischen Bankproblems sei sehr wichtig, da die systematische Bank den Misserfolg des Zahlungssystems verursacht und das Finanzsystem effektiv nicht fungiert, sowie den direkten Effekt für Wirtschaft bringen kann. Trotzdem wird die Beobachtung und die Lösung des Finanzsystemproblems auch für den monetären und finanziellen Bereich, die Finanzdienstleistungsbehörde, den Finanzmarkt und Finanzinfrastrukturen durchgeführt. Vor allen Parlamentsmitgliedern sagte Finanzminister Bambang Brojonegoro, dass das Gesetz über Verhinderung und Lösung der Finanzsystemkrise, die Lösung der Finanzprobleme und der kompletteren Banksolvenz garantiere. Der Mechanismus dafür sei die Gewährung des kurzfristigen Kredits für die Anlagenversicherungsagentur, sodass sie die Übernahme der größten Teilen und allen problematischen Bankvermögen für andere und neue Banken erreichne. Der Präsident als Staat- und Regierungschef soll vollständig die Bewältigung der Finanzsystemkrise kontrollieren und eine Entscheidung nach der Empfehlung des Komitees der Finanzsystemstabilität KSSK treffen sowie das Bankumstrukturierungsprogramm festlegen. Der Finanzminister hoffe, dass das Gesetz die Rechtsgrundlage werden könnte, um die Finanzsystemstabilität zu bewahren, sodass sie effektiver und effizienter zum Zuvorkommen der Herausforderungen der einheimischen und globalen Wirtschaft werden kann. Liebe Zuhörer, soweit der im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder im Programm Wunder Bares Indonesien, in dem wir Ihnen über Reise Chile die Kuhe Kunst und Kultur Indonesien berichten. Bei dieser Gelegenheit werden wir Ihnen den Strand Pidakan in der Provinz Ostjava vorstellen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unser Programm über Livestream hören. Liebe Zuhörer, Pacitan ist nicht nur als Geburtsort des 6. indonesischen Präsidenten Susilo Bambang Yudhoyono, sondern auch für seine schönsten Strände bekannt. Einer davon ist der Strand Pidakan. Dieser Strand liegt in dem Dorf Cetak, in dem Amtsbezirk Tulakan. Die Entfernung von Pacitan zum Strand Pidakan beträgt etwa 30 Kilometer. Der Strand Pidakan ist bekannt, weil mit Kies in verschiedenen Größen, Formen und Arten belegt ist und der einzige mit einem Panorama aus Kieselsteinen in Indonesien ist. Der Kiesstrand ist ganz weiß, sodass zum Charme der Schönheit dieser Südküste beiträgt. In der Tat kann zu ihm im Vergleich zu anderen Stränden in Indonesien gesagt werden, dass einzigartig ist, weil 70% der Küste aus natürlichen Felsen und Sandstrand bestehen. Mit einem Blick auf Kieselsteinen, großen Wellen sowie einer großen Anzahl von Palmen im Hintergrund kann man die Schönheit dieses Strandes genießen und bezahlt man den Ticketpreis bereitwillig. Wenn Sie zu dem Strand Pidakan reisen, werden Sie auch Seesterne und andere Meerestiere wie Seeigel und Schlammkrabben sehen. Der Pidakan Strand hat zwar keinen Sandstrand, aber haben Sie keine Sorge, wenn Sie am Strand Pidakan ankommen, werden Sie von seiner Schönheit fasziniert sein. An diesem Strand zu gelangen, können Sie die Südroute passieren. Es ist nicht schwer, ihn zu finden, weil am Rande des südlichen Trails liegt. Liebe Zuhörer, die zu diesem Strand fahren möchten, werden von Palmenplantagen begrüßt werden, was die Atmosphäre ruhig und friedlich gestaltet. In der Nähe des Pidakan gibt es Hütten. Obwohl dieser Strand mindest Ausstattung, weil traditionell von den Menschen vor Ort verwaltet wird, braucht man keine Sorge für Verbrauch-Erfragen zu haben. Da es wie an vielen Orten Stände, die Essen und Trinken verkaufen gibt. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunder Bares Indonesien. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora und Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Diesmal informieren wir Sie über Stunde der Erde oder Earth Hour. Außer auf der Kurzwelle 9525 kHz können Sie unsere Sendung über Livestream und auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Earth Hour beziehungsweise Stunde der Erde, auch bekannt unter dem Schlagwort Licht aus, ist der Name einer Umweltschutzaktion, die das Umweltbewusstsein erhöhen und Energie sparen und die Reduzierung von Treibhausgasen symbolisch unterstützen soll. Im Jahr 2016 findet die Earth Hour am 19. März von 8:30 Uhr abends bis 9:30 Uhr abends statt. Die erste Earth Hour entstand aus einer Umweltschutzkampagne des WWF Australia, die das Ziel hatte, die CO2-Emissionen in der größten australischen Stadt Sydney innerhalb von 12 Monaten 5% zu reduzieren. Die Earth Hour bildete dabei den Beginn der Aktion. Am 31. März 2007 sollte durch das symbolische Ausschalten der Beleuchtung zwischen 7:30 Uhr abend und 9:30 Uhr abend Ortszeit auf die Energieverschwendung durch unnötige Beleuchtung und anderen Stromverbrauch und das Einsparpotenzial hingewiesen werden. In Zusammenarbeit mit Fairfax Media oder The Sydney Morning Herald wurde das Ereignis im Vorfeld bekannt gemacht und organisiert. Geschäfte und Unternehmen hatten die Möglichkeit, sich für die Aktion registrieren und sich auf einer Webseite eintragen zu lassen. Die Registrierung von Privatleuten wurde mit einem Gewinnspiel verbunden. Wegen des hohen organisatorischen Aufwands wurde die australische Earth Hour 2007 nur in der 4-Millionen-Stadt Sydney durchgeführt. Neben der Innenstadt fand die Aktion auch in Außenbezirken und Vorstädten statt. Australienweit fand die Aktion große Beachtung und auch in den Medien weltweit wurde über die Earth Hour berichtet. Über eine landesweite Wiederholung im Jahr 2008 wurde von dem WWF spekuliert. Die ersten, die diese Aktion aufgriffen, waren die Engländer. Am 21. Juni 2007, dem längsten Tag des Jahres, wurden unter dem Motto Lights Out London in der britischen Hauptstadt zahlreiche Lichter zwischen 9 Uhr abend bis 10 Uhr abend ausgeschaltet, unter anderem auch zum ersten Mal seit 68 Jahren die berühmte Leuchtreklame am Piccadilly Circus. Am 20. Oktober folgte die kalifornische Stadt San Francisco ebenfalls unter dem Motto Lights Out. Die Earth Hour 2008 an der 31 Partnerstädte in allen 7 Kontinenten teilnahmen, fand am 29. März von 8 Uhr abend bis 9 Uhr abend statt. Außerdem wurde sie von 182 weiteren Städten und Regionen unterstützt. Die Beleuchtungen vieler besonderer Sehenswürdigkeiten wurden für diese Stunde ausgeschaltet, wie zum Beispiel das Sydney Opera House, das Empire State Building in New York, der Sears Tower in Chicago, die Golden Gate Bridge in San Francisco, das Colosseum in Rome, Italien und der CN Tower, Toronto, Kanada. Die offizielle Internetseite earthhour.org erreichte in der Woche vor der Earth Hour über 6,7 Millionen Besucher. Andere Internetseiten nahmen ebenfalls bei diesem Ereignis teil. So hatte zum Beispiel die Startseite von Google für den Tag der Earth Hour einen dunklen Hintergrund. Aus der Forschung und der Wirtschaft 2007 gab es Bedenken, das eine zu große Beteiligung an der Aktion zu Abschaltungen im Stromnetz und damit zu einem großflächigen Stromausfall führen könnte. Entwarnung gab es hinterher von den Stromnetzbetreibern, die Stromversorgung und Netzfrequenz blieb weiterhin auf einem stabilen Niveau und Stromausfälle hatte es auch keine gegeben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm dies und das. Bis morgen dann. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer des Indonesians RRI World Service. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voe.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. In diesem Programm stellen wir Ihnen die Musikgruppe Dewa vor. Anfang hieß die Gruppe Dewa, Dewa 19. Die Gruppe Dewa wurde am 30. April 2000 gegründet. Sie besteht aus Ahmad Dhani als Keyboardist, Andra als Gitarist, Erwin als Bassist, Once als Sänger und Theo Nugros als Trommelspieler. Im Jahre 2000 veröffentlichte diese Gruppe das fünfte Album, dem Titel Bintang 5 oder auf Deutsch 5 Sterne. Dieses Album hat einen großen Erfolg. Danach veröffentlichte die Gruppe Dewa das sechste Album, dem Titel Cintailah Cinta oder auf Deutsch Liebe die Liebe, das im Jahre 2002 veröffentlicht wurde. Hören Sie nun ein Lied von Dewa mit dem Titel Pupus oder auf Deutsch Vernichtet. Gute Unterhaltung.
Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu.
Liebe Zuhörer, Sie hören gerade Pupus oder Vernichtet von Deva. Dieses Lied gibt es in dem 6. Album von Deva. Die Lyrik dieses Lied ist Buddhist und es erzählt über sich verlieben. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Deva mit dem Titel Roman Bittisan oder auf Deutsch Großen Roman. Viel Spaß beim Zuhören.
See you.
Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade Roman Pichisan oder Großen Roman von Dewa. Dieses Lied wurde im Jahre 2000 auf D-Mark verkauft. Es erzählt über gebrochenes Herz haben. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Dewa mit dem Titel Risalah Hati oder auf Deutsch Die Erzählung von einem Herz und Separuh Nafas oder auf Deutsch Halber Atem. Auf Wiederhören.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Aku mohon
menebus dosaku kepadamu. Maafkanlah aku yang menyakitimu.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.